Also es gibt natürlich auch wasserfreie Zubereitungen und die sind in der Regel nicht so mikrobiell anfällig und müssen dann auch nicht konserviert werden, wenn kein Wasser enthalten ist. Grundsätzlich kann man nämlich sagen, dass das Wasser auch unser Problemstoff ist, wenn es jetzt eben um die Verkeimung geht. Neben diesen wasserfreien Zubereitungen gibt es natürlich eben auch unsere festen Arzneiformen. Da gehören die Kapseln, Pulver und Zäpfchen dazu, die natürlich auch nicht konserviert werden müssen. Und dann ist es natürlich auch noch möglich, dass wir in unserer Rezeptur schon einen Wirkstoff enthalten haben, der autokonservierend wirkt, der dann quasi diese Wasserphase vor der Verkeimung schützt.
Hygiene im Alltag, das ist oft eine echte Herausforderung. Besonders in Zeiten, in denen alle mit ihren Handys beschäftigt sind. Und die gehören ja zu den Keimschleudern schlechthin. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Kunden greifen nach dem Daddeln auf dem Handy mit ungewaschenen Fingern in die Kugel mit der Creme, die Sie frisch für Sie zubereitet haben. Keimwachstum ist vorprogrammiert. Um das zu verhindern, das Keimwachstum, dass sich in wasserhaltigen Dermatika ungebetene Gäste ansammeln, müssen diese Formulierungen konserviert werden. Welche Konservierungsmittel dabei zum Einsatz kommen und was bei ihrer Verarbeitung zu beachten ist, darüber redet meine Kollegin und Redakteurin Stefanie Fasnacht mit unserem Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von Das PTA-Magazin. Herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die neugierig sind auf die Welt der Pharmazie. Ich bin Julia Pflegel, die Chefredakteurin von Das PTA-Magazin. Unsere Website ist direkt unter dem Podcast verlinkt. Viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht vergessen. Und los geht's!
Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Giesing und herzlich willkommen zu unserem ersten Rezeptur-Podcast in diesem Jahr.
Hallo liebe Steffi, ich freue mich auch sehr, dass ich in diesem Jahr wieder dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast. Die Rezeptur ist ja bei mir nach wie vor immer hoch im Kurs und ich finde vor allen Dingen, es ist einfach für mich das spannendste Arbeitsfeld in der Apotheke, weil es so weitläufig ist. Und auch unser heutiges Thema finde ich ganz besonders spannend.
Genau, unser heutiges Thema ist nämlich die Konservierung von in der Apotheke hergestellten Dermatika. Erklär doch bitte mal ganz kurz, wieso bei bestimmten Dermatika eine Konservierung unerlässlich ist.
Liebe Steffi, ganz genau wie du es schon richtig sagst, die Konservierung ist quasi unerlässlich, denn wir sind in der Rezeptur verantwortlich dafür, dass wir unseren Kunden was herstellen, was von hoher Qualität ist und somit auch mikrobiell unproblematisch sein muss. Sprich, es darf nur eine ganz geringe Keimanzahl enthalten sein und vor allen Dingen muss dieser Zustand auch für die ganze Anwendungszeit bei unserem Kunden diesem Potenzial entsprechen.
Das ist nämlich eigentlich genau der Knackpunkt, ne? In der Apotheke arbeiten wir ja so, dass die hergestellte Rezeptur wirklich möglichst einwandfrei ist. Dann landet eine Salbe beim Kunden und der fasst zum Beispiel mit ungewaschenen Fingern in die Formulierung oder lässt sie vielleicht auch ungeöffnet in der Sonne vor sich hinschmoren. Das weiß man ja nie so genau. Und da ist es ganz wichtig, dass die Sache dann trotzdem funktioniert, ne?
Ganz genau, da haben wir tatsächlich keinen Einfluss mehr drauf. Wir schauen natürlich schon, dass wir bei uns im Labor sauber arbeiten. Ich glaube, die Handhygiene und sonstige Dinge vom Arbeitsplatz her sind jedem bekannt, aber wir müssen quasi auch schauen, dass dieser Zustand, den wir erstellen, dann eben auch zu Hause beim Kunden aufrechterhalten bleibt.
Ja, so ist es. So, jetzt gibt's aber auch Dermatika, die prinzipiell nicht konserviert werden müssen. Welche sind es denn und warum? Erklär doch mal.
Also es gibt natürlich auch wasserfreie Zubereitungen. Und die sind in der Regel nicht so mikrobiell anfällig und müssen dann auch nicht konserviert werden, wenn kein Wasser enthalten ist. Grundsätzlich kann man nämlich sagen, dass das Wasser auch unser Problemstoff ist, wenn es jetzt eben um die Verkeimung geht. Neben diesen wasserfreien Zubereitungen gibt es natürlich eben auch unsere festen Arzneiformen. Da gehören die Kapseln, Pulver und Zäpfchen dazu, die natürlich auch nicht konserviert werden müssen. Und dann ist es natürlich auch noch möglich, dass wir in unserer Rezeptur schon einen Wirkstoff enthalten haben, der autokonservierend wirkt, der dann quasi diese Wasserphase vor der Verkeimung schützt. Das gibt's auch noch ab und an.
Und das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wie sieht's mit wirklich solchen Fettsalben aus? Die sind wasserfrei und die müssen dann natürlich auch nicht konserviert werden, ne?
Genau, also wenn kein Wasser drinnen ist, können wir davon ausgehen, dass die Zubereitung auch unanfällig ist.
Jetzt haben wir gerade gesagt, wasserhaltige Dermatika, die sollten nach Möglichkeit konserviert werden. Manchmal sagt aber auch der Arzt, nee, stopp, ich will keine Konservierung. Kannst du mal ein Beispiel geben, wann das der Fall ist und was dann auf der entsprechenden Verordnung stehen muss?
Im Regelfall sollte uns natürlich der Arzt das mitteilen, denn das können wir ja nicht riechen oder schmecken. Und dann sollte auf dem Rezept im Regelfall ohne Konservierung oder auf Latein sine conservata vermerkt sein. Oftmals ist es der Fall, wenn ein Kunde sehr viele Allergien hat, denn gerade gegen diese Konservierungsstoffe gibt es leider ab und an Allergien. Und dann gilt es aber auch vor allen Dingen für unsere kleinste Patientengruppe, also gerade für Neugeborene, explizit hier auch die Frühchen. Denn diese Patientengruppe hat einfach nur eine nicht komplett ausgebildete Hautbarriere. Und das ganze Stoffwechselsystem funktioniert einfach noch nicht wie bei einem Erwachsenen. Und da muss man ab und an auch auf Konservierungsstoffe verzichten. Wenn wir jetzt auf diese Konservierung verzichten müssen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir schauen, wie sieht's mit unserer Haltbarkeit aus? Reicht das tatsächlich auch für die Anwendungsdauer, was wir hier an Aufbrauchsfrist festzulegen haben? Denn die muss tatsächlich verkürzt werden. Gegebenenfalls kann man dann auch einfach eine kleinere Menge herstellen und muss sich dann vom Arzt nochmal ein weiteres Rezept besorgen für die nächste Herstellung dann.
Das heißt aber dann auch, um das nochmal hervorzuheben, der Arzt legt fest, dass er eine Rezeptur ohne Konservierung wünscht. Ansonsten müssen wir in der Apotheke davon ausgehen, dass eben konserviert werden muss, wenn nötig.
Ganz genau.
Was ist denn bei der Auswahl von Konservierungsmitteln für wasserhaltige Dermatika zu beachten? Wie gehst du da vor?
Also grundsätzlich müssen wir natürlich schauen, dass das Ganze für unseren Kunden verträglich ist. Hier geht es eben gerade darum, wenn eine bestehende Allergie bekannt ist, dann sollte das natürlich auch berücksichtigt werden. Und dann sollte entweder auf einen anderen Stoff oder auf eine unkonservierte Geschichte zurückgegriffen werden. Dann muss man natürlich schauen, ob das einzusetzende Konservierungsmittel auch mit unseren anderen Wirk- und Hilfsstoffen kompatibel ist. Da spielen jetzt Faktoren wie das pH-Optimum oder auch die Verbindungsklasse eine große Rolle. Und dann müssen wir natürlich auch noch schauen, ob die einzusetzende Menge richtig berechnet ist. Denn das Ganze muss sich natürlich einpendeln zwischen einer guten Wirksamkeit, aber auf der anderen Seite auch einer guten Verträglichkeit für die ganze Anwendungszeit. Das alles kläre ich immer im Rahmen der Plausibilitätsprüfung, wo ich einfach nach und nach diese Punkte abhake und gegebenenfalls dann einleite, wenn es zu irgendwelchen anderen Möglichkeiten gehen würde.
Also wenn zum Beispiel pH-Optimum nicht passt oder sonst irgendwas wäre.
Ganz genau.
Oder dass der Konservierungsstoff vielleicht nicht mit den anderen Wirkstoffen zusammenpasst.
Genau,
gibt es ja einige Möglichkeiten.
Genau, also man kann zum Beispiel die Grundlage austauschen. Das ist eine gute Möglichkeit, die meistens geht. Das darf ich ja eben innerhalb derselben galenischen Form auch ohne Rücksprache mit dem Arzt machen, was dann eben ganz einfach geht. Und dann geht es natürlich hier auch noch darum, dass ich bei der Verbindungsklasse, wenn es jetzt da Probleme gibt, vielleicht sonst auch mit dem Arzt noch Kontakt aufnehme, kann man einen anderen Wirkstoff verwenden. Oder man muss halt vielleicht auch schauen, ob man einen ganz anderen Konservierungsstoff einsetzt.
Was sind denn aus deiner Sicht die für Dermatika gebräuchlichsten Konservierungsmittel, die in der Apotheke zum Einsatz kommen?
Allen voran finde ich da Propylenglykol ganz wichtig, denn der kommt zumindest bei uns sehr häufig zum Einsatz. Er ist ja in unserer Basiscreme DAC, die bei uns wirklich einen Großteil der Rezepturen als Grundlage ausmacht. Dann haben wir noch Sorbinsäure/Kaliumsorbat, da gehen wir später noch näher drauf ein. Ein sehr gut verträglicher Stoff, auf der anderen Seite aber leider nicht in Kombination mit allen Wirkstoffen möglich, weil nur im sauren funktional. Und dann haben wir noch teilweise Parabene, die zum Einsatz kommen, seltener Ethanol oder Isopropanol jetzt im Dermatika-Bereich.
Was für Stolpersteine gibt's denn im Umgang mit den gerade von dir aufgezählten Konservierungsmitteln? Hast du da vielleicht ein paar Tipps für die Kollegen und Kolleginnen? Und ja, fang doch einfach mal vielleicht mit Sorbinsäure, Kaliumsorbat an. Das hattest du ja gerade schon angesprochen.
Genau, also bei Sorbinsäure ist das Problem, dass die einfach nicht wasserlöslich ist. Man braucht, oder schlecht wasserlöslich, muss man sagen. Man braucht zur Lösung immer Wärme. Das wiederum bekommt nicht allen Wirkstoffen so gut und ist auch in der Herstellung relativ aufwendig. Dann gibt es hier die Möglichkeit, dass man einfach Kaliumsorbat verwendet. Kaliumsorbat ist aber selber leider nicht konservierend. Hier muss man immer einen Anteil Zitronensäure zusetzen, um diese Sorbinsäure dann auch freizusetzen. Wiederum kann diese Geschichte nur im sauren Bereich funktionieren, denn sonst wird unser Konservierungsmittel inaktiv. Somit können wir auch nur Wirkstoffe einarbeiten, die eben auch im sauren Bereich sehr gut funktionieren. Sprich, alkalische Wirkstoffe gehen hier leider nicht.
Du hast gerade gesagt, man braucht Zitronensäure bei Kaliumsorbat. Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen die Zubereitung schon sauer ist, braucht man das in jedem Fall, die Zitronensäure? Oder reicht es auch, wenn andere Stoffe bereits drin sind, die für einen sauren pH sorgen?
Also wenn der saure pH-Wert ausreichend erzeugt wird, dann kann das gegebenenfalls auch so frei werden, ja. Da muss man halt einen pH-Wert messen auf jeden Fall.
Ja, okay. Wie sieht's denn mit 4-Hydroxybenzoesäure-Estern aus? Schweres Wort. Gemeint sind die PHB-Ester. Die sind ja vor allem aus allergologischer Sicht ungünstig, oder?
Ja, also tatsächlich sind sehr viele Personen da dagegen allergisch oder vertragen es nicht gut. Auch hier ist es so, dass man zum Einsetzen ein Erhitzen zur Lösung ansetzen muss. Außerdem haben die noch das Problem, dass wenn wir jetzt so ein mehrphasiges System haben, gerade wie in Dermatika oftmals eben die Wasser- und die Fettphase, dann ist es leider hier so, dass eine Abwanderung in die Fettphase stattfinden kann. Blöderweise wollen wir ja aber unsere keimanfällige Wasserphase eigentlich konservieren. Und dann ist es so, dass oftmals nicht genug Wirkstoff in der Wasserphase ankommt, was dann halt leider auch nicht ausreichend konservierend wirkt.
Ja, und dann war das Ganze umsonst.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch das Propylenglykol, das hattest du vorhin mit aufgezählt. Das ist ja aber eigentlich kein klassisches Konservierungsmittel, oder?
Genau. Der zweiwertige Alkohol ist in einer Konzentration von 20% in Bezug auf die Wassermenge antimikrobiell wirksam. Und das ist eine relativ hohe Einsatzkonzentration. Da braucht man eine hohe Menge und deswegen spricht man hier auch nicht von einer klassischen Konservierungsmittel, die ja im Regelfall relativ niedrig dosiert zum Einsatz kommen. Der Stoff hat wiederum ein Problem, wenn man jetzt gerade die kleinsten Patienten betrachtet, denn bei ganz kleinen Kindern kann der Stoff eben auch, wenn die Hautbarriere noch nicht ganz ausgeprägt ist, zu einer transkutanen Resorption führen, was dann wiederum Probleme machen kann. Hier sollte man dann eher auf einen Konservierungsstoff wie Sorbinsäure zurückgreifen, wenn die eingearbeiteten Wirkstoffe das zulassen. Oder dann eben im nicht konservierten Bereich arbeiten.
Ja, okay. So, jetzt hatten wir gerade besprochen, was wir so in der Apotheke alles beachten müssen. Gibst du Kunden noch irgendwelche Tipps mit auf den Weg, damit eben die Zubereitungen möglichst lange in Ordnung bleiben?
Man kann natürlich auf gute Händehygiene immer hinweisen. Da reicht es tatsächlich im häuslichen Gebrauch, wenn man die Hände gut wäscht mit Seife und warmem Wasser, auch in einer angemessenen Zeit, was ganz wichtig ist, die Hände dann wieder gut abtrocknet. Auch das Tuch, das zum Abtrocknen verwendet wird, einfach häufig wechselt. Und man kann dann natürlich auch das Ganze mit einem Spatel entnehmen. Der Spatel wiederum muss dann aber auch richtig gereinigt werden, denn sonst kann man natürlich auch mit dem Spatel wieder Keime einschleusen. Das wäre vielleicht wichtig und ist nicht jedem Kunden so bewusst, sodass man da dann auch nochmal bei der Abgabe einfach darauf hinweisen kann.
Also nicht stundenlang auf dem Handy rumdaddeln und anschließend gleich in den Cremetopf greifen. Das wäre nicht so gut, ohne Hände waschen.
Ja, also das Handy, das hat man tatsächlich auch schon in Studien mehrfach bewiesen, ist tatsächlich eine richtige Keimschleuder.
Ja, so ist es. Ja, Sarah, wir sind am Ende unseres Podcasts und wie immer, alle, die Peter A. Funk kennen, kommt dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ? Wie sieht's aus bei dir?
Ja, wir waren diese Woche ein bisschen bummeln in Freudenstadt. Das ist ein eigentlich relativ umtriebiger Kurort bei uns in der Nähe. Und ich wollte dort am Marktplatz einfach eine gemütliche Runde drehen. Da kann man schön unter Arkaden auch bei Regen laufen. Und ich bin dann total stutzig geworden, als ich gemerkt habe, dass eine ehemalige Apotheke vor Ort einfach jetzt geschlossen hat. Das hat mir schon zu denken gegeben, weil ich eigentlich dachte, an so einem belebten Platz, wo auch eine recht hohe Kaufkraft durch die Kurpatienten eben eigentlich da wäre, macht einfach trotzdem eine Apotheke zu. Und ich mache mir da schon immer so meine Gedanken, wo es mit uns in der Apotheke in Zukunft mal hingehen wird. Mein Herz schlägt natürlich für die Apotheke vor Ort, denn auch nur dort gibt es eben diese Rezepturarbeit, die ich so sehr liebe. Ich möchte einfach mit meinen Händen was erschaffen und auch meine Kunden persönlich und empathisch beraten. Das hoffentlich ganz bis zur Rente und nicht nur telefonisch oder dann irgendwie in einem Versandhaus.
Ja, die Tendenz ist gerade nicht so schön. Es sind ja wieder Zahlen veröffentlicht worden, dass das Apothekensterben weitergeht. Und da kann man echt nur hoffen, dass die Politik dagegen steuern wird, ne?
Absolut. Also von so Zahlen kann ich mich persönlich immer relativ gut abgrenzen. Die sind dann auf dem Papier und ruhen. Aber wenn ich das dann wirklich live mitbekomme, wenn dann Apotheken vor Ort, die ich auch kenne, eben zumachen und ich dann eben auch weiß, dass das Personal jetzt dort nicht mehr arbeitet, was ich vielleicht gekannt habe, das tut schon weh.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, da hoffen wir, dass die Zukunft für die Apotheken weiterhin oder wieder positiver aussieht. Und wir beide sehen uns und hören uns demnächst bei Podcast PTA Funkrezeptur wieder. Bis dahin, meine Liebe. Mach's gut.
Ich freue mich aufs nächste Mal, Steffi. Schaff's gut. Eine gute Woche dir.
Dir auch. Ciao.
Das war unsere aktuelle Episode von PTA Funk, dem Podcast von Das PTA Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.